Down, set, short.
Ja moin, da sind wir wieder. Free Agency Tag 2 liegt hinter uns und es gab wieder jede Menge Deals, jede Menge Moves, ein paar Trades und über die wollen wir heute sprechen. In einem Down, set, short, was heute vielleicht etwas shorter tatsächlich auch wird.
Ja, ich bin optimistisch. Ich habe hier meine Liste, die ist ungefähr halb so lang,
ja,
würde ich sagen.
Genau, ist ziemlich die Hälfte.
Gestern. Aber jetzt, also ich habe es gerade schon kurz davor gehabt, bevor wir hier live gegangen sind, dass so wie diese Free Agency läuft, ist wahrscheinlich halt heute alles durch. Also ich schätze, wir kriegen heute dann, wenn tatsächlich das neue Liga-Jahr beginnt, die Calvin Ridley-Entscheidung. Und ich schätze, dann kriegen wir relativ zeitnah auch, wissen wir, wo Marquise Brown hingeht. Und gefühlt ist dann fast durch. Also dann hast du halt noch so natürlich noch ein paar Namen sind natürlich noch da. Genau, Chase Young, DJ Reader, so diese Justin Kategorie Simmons. Leute. Genau, aber also kann mich wirklich selten erinnern, dass die Free Agency so rasant durch die ersten 3 Tage durchgegangen ist.
Ja, irgendwie hatten sie es eilig dieses Jahr. Ich weiß auch nicht. Aber gut für uns. Können wir alles schön strukturiert nach und nach abarbeiten.
Können wir schön morgen, das können wir vielleicht schon mal gleich zu Beginn sagen, bevor wir das wieder vergessen. Können wir schön morgen unsere Gewinner-Verlierer machen. Ihr kennt das, wenn ihr uns schon länger hört. Wir machen dann immer am Donnerstag der Free Agency-Woche natürlich unsere reguläre Folge mit Gewinnern, Verlierern. So erstes Recap insgesamt betrachtet. Aber eben nicht so wie ihr das gewohnt seid sonst, dass die Folge um Mitternacht rauskommt, weil das ergibt natürlich keinen Sinn, sondern wir wollen die Moves, die heute Abend, heute Nacht passieren, noch mitnehmen. Das heißt, wir werden die reguläre Folge dann, so wie wir jetzt diese News-Updates auch aufnehmen, morgen früh.
Ja, gegen Mittag. Gegen Mittag wird sie dann ungefähr rauskommen, höchstwahrscheinlich. Dass wir bei Calvin Ridley, war eigentlich ja abzusehen, dass das sich bis zum offiziellen Start des Liga-Jahres zieht, wegen dieser Trade-Geschichte, dieser Pick-Geschichte. Oder dass sie keinen Zweitrunden-Pick an die Falcons geben müssen, sondern nur einen Drittrunden-Pick. Also, eigentlich hätten wir das kommen sehen müssen, dass der wartet, oder? Also zumindest, wenn er bleibt. Also ich glaube, das ist geklärt. Ich glaube, dass die eine Verlängerung quasi schon unterschriftsfertig irgendwie vorliegen haben, einen Vertrag vorliegen haben und sie jetzt einfach warten, weil Calvin Ridley das denen als Gefallen tut und vielleicht ein paar Millionchen mehr bekommt oder so. So stelle ich mir das vor.
Das könnte gut sein. Die spannende Dynamik hier ist eben, also nach allem, was wir so gerüchtemäßig, was da durchkommt, geht es halt um 2 Teams. Also sind die Patriots oder die Jaguars für Calvin Ridley. Und die spannende Dynamik hier ist eben, die Patriots haben unfassbar viel Cap-Space. Also die Patriots könnten theoretisch halt jetzt auch noch hingehen und sagen, okay, ja, du wartest hier, das ist schön und gut. Also für Calvin Ridley ergibt es so oder so Sinn zu warten, weil es einfach den Preis maximal nach oben drückt. Ja. Die Patriots könnten aber jetzt halt sagen, ja gut, dann geben wir dir halt 8 Millionen mehr insgesamt. Und dann mal gucken, ob die Jaguars da auch noch mitgehen, weil Jacksonville hat eben nicht viel Cap-Space. Das heißt, das ist so die spannende Dynamik. Tendenz für mich ist auch klar, dadurch, dass er jetzt gewartet hat bis heute, nach wie vor wartet, bis eben das Liga-Jahr beginnt. Das ist die Deadline. Also wenn sie sozusagen eine Minute nach Start des Liga-Jahres, wenn er dann in Jacksonville unterschreibt, dann ist es halt ein Drittrunden-Pick, den sie an die Falcons schicken. Und wenn sie halt jetzt heute, keine Ahnung, 2 Stunden vorher unterschreiben würde, dann wäre es halt ein Zweitrunden-Pick. Aber das ist eben die spannende Dynamik, ob die Patriots einfach dann sagen, wir bieten so viel, dass wir Jacksonville rausboxen aus diesem Vertrag, weil die da nicht mitgehen können.
Wer jetzt nicht mehr gewartet hat, sind die Houston Texans. So ein bisschen das Team des zweiten Free Agency Tages. Denn die haben sich 2 sehr namhafte Spieler geholt. Zum einen Ex-Vikings Pass Rusher Danielle Hunter wird ab sofort in Houston auf Quarterback-Jagd gehen.
Ja, das ist der All-In-Move, über den wir vor der Free Agency für Houston gesprochen haben. In jeder Hinsicht. Qualitativ, aber eben auch Ressourcenaufteilung, langfristig beziehungsweise eben nicht langfristige Planung. Sie ersetzen ja quasi Jonathan Greenard, der als Free Agent nach Minnesota gegangen ist.
Ja, genau, das ist eigentlich ein Trade.
Die Pass Rusher.
Das ist quasi ein Trade.
Ja, durch Danielle Hunter. Und Greenard ist jünger, ist ein guter Allrounder, ist eine gute Nummer 2, hat sich in dieser Defense bewährt. Das wäre der langfristigere Weg gewesen, also wenn sie Greenard einfach gehalten hätten. Hunter ist halt eben hier und jetzt für die nächsten 2 Jahre der klar bessere Spieler. Also ein klares Tier höher als Pass Rusher. Und genau in dieses Fenster investieren sie jetzt. Hunter bekommt einen sehr starken 2-Jahres-Vertrag, der de facto garantiert ist. In 2 Jahre 49 Millionen, 48 davon sind garantiert und nochmal 2 per Boni möglich zusätzlich. Da zeigen uns die Texans, wo sie ihr Fenster sehen. Und das ergibt auch total Sinn. Stroud ist jetzt noch 3 Jahre günstig, genau wie Tank Dell und Will Anderson. Nico Collins hat noch 1 günstiges Jahr. Derek Stingley und Jalen Petrie haben noch 2. Das ist jetzt ihr All-In-Fenster. Und genau so wäre ich das aus strategischer Perspektive auch angegangen. Und so sehr ich Greenard mag, ist es natürlich sportlich gesehen ein klares Upgrade. Will Anderson mit Danielle Hunter. Ich habe mal überlegt, ich glaube, dass das eine sehr gute Chance hat, das beste Edge-Duo für die kommende Saison zu sein, die beiden. Ja. Daniil Hunter letztes Jahr auch nochmal 80 Quarterback-Pressures gehabt, 70 das Jahr davor. In den Dimensionen war Greenard ja einfach noch nie als Pass-Rusher. Und die Texans, so wie sie jetzt diese Offseason bisher angegangen sind, sie haben halt auf mehreren Spots, finde ich, kleinere Upgrades gefunden. So, also sie ist Al-Jair auf Linebacker, Jeff Okuda für den Nummer 2 Corner-Spot, Joe Mixon, zu dem wir gleich kommen, im Backfield. Und das ist jetzt eben ihr Splash. Und jetzt mal gucken, ob vielleicht noch ein, zwei Moves in der Richtung kommen oder wie sie halt sonst den Draft angehen. Aber sie gehen diese Offseason so an, wie ich das auch gemacht hätte von der Strategie her.
Ja, mega spannend auf jeden Fall. Aber du hast den Vertrag angesprochen, das ist schon saftig. Das ist die, ja, oberste, ja, die oberste Liga sozusagen, in der er da mitspielt bei den ganz großen Edge-Rushern, was zumindest Durchschnittsgehalt angeht. Ja, aber das ist ja genau sowas wollten wir eigentlich auch von den Texans sehen, wie du schon gesagt, genau, hast. Und du hast Joe Mixon jetzt gerade schon angesprochen, jetzt wird der ein oder andere sich fragen, Moment mal, Joe Mixon, ja, den haben doch die Bengals entlassen. Nee, haben sie nicht. Mhm. Haben sie doch nicht. Sondern ihn noch getradet auf den letzten Drücker. Und zwar eben auch zu den Texans, was ich aber auch einen sehr spannenden Move finde.
Genau, also der Unterschied ist auch marginal, muss man sagen. Es ist ein Siebtrunden-Pick, den Houston hier bezahlt. Ja, warum machen sie das? Ich glaube, es ist halt nochmal ein Spiegelbild von dem Running-Back-Markt. Weil sie einfach, der Running-Back-Markt hat sich so krass in diesen ersten beiden Tagen, ist der so krass durchgebrannt, dass die Texans vielleicht dann wirklich die Gefahr gesehen haben, wenn Mixon jetzt als Free Agent auf den Markt kommt, dann geht er halt vielleicht woanders hin. Oder irgendwer bietet ihm halt einfach mehr Geld, als wir bereit sind zu bezahlen. Ja. Keine Ahnung, die Cowboys oder sowas, so jemand dann bietet auf einmal dann nochmal 2 Millionen mehr und dann stehen wir am Ende ohne einen da. Weil Mixon war ja dann wirklich so ein bisschen die letzte Option irgendwo aus dieser riesigen Running-Back-Gruppe. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wovon wir, glaube ich, ausgehen können, dass mit dem Vertrag nichts passiert, ist es quasi ein Einjahresvertrag über $6 Millionen, für den die Texans hier traden. Also quasi das, was Aaron Jones in Minnesota mehr oder weniger bekommt. Ein bisschen mehr als das, was Austin Ekeler in Washington bekommt. Das ist, glaube ich, voll okay. Ich persönlich hätte lieber Derrick Henry in dieser Offense gesehen, auch als fit. Aber Mixon ist halt eine super solide Baseline, gibt dir Receiving-Qualitäten. Da setzt er sich natürlich ab von Henry. Und ergänzt natürlich auch dann damit so ein bisschen das, was sie im Backfield schon haben mit Pierce.
Ja, eben, das hätte ich jetzt nämlich auch noch gesagt. Das eine gute Ergänzung, das trifft eigentlich auf den Punkt. Aber du hast den Running Back-Markt ja schon angesprochen. Wir haben ja an Tag 1 schon darüber gesprochen, dass das sehr schnell ging, was die Running Backs angeht. Und dass die Top-Running Backs schnell untergekommen sind, außer Derrick Henry. Aber Derrick Henry hat an Tag 2 nachlegen dürfen. Und zwar, also ganz ehrlich, das ist die Verpflichtung dieser Free Agency. Sind wir mal ehrlich, also was ist das für ein geiles Match, was ist das für ein geiler Fit? Ich glaube, du hattest es auch als Wunschszenario. Mhm. Ich glaube, ich hatte es anders gelöst. Ich glaube, ich hatte Saquon Barkley zu den Ravens als Wunschszenario. Aber mit Derrick Henry zusammen mit Lamar Jackson bei den Ravens kann ich auch sehr, sehr gut leben.
Ja, also das Backfield, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Wir sind die beiden produktivsten Rusher auf ihren jeweiligen Positionen in den letzten 5 Jahre. Und es ist ein Deal, der so in der Range ist, den ich auch ungefähr erwartet hatte für Henry. 2 Jahre, maximal $20 Millionen, 16 ist die Base, 9 sind garantiert. Also könnte in Realität auch so mehr Richtung Einjahresvertrag und dann mal schauen sein.
Ist das nicht ein bisschen weniger, als wir gedacht haben?
Ich glaube, wir hatten so gedacht, irgendwas in der 8 bis 10 Millionen Range, oder? Pro Jahr für ihn, hatte ich jetzt so.
Ich kann mich leider nicht mehr. Ich weiß, dass wir eine lange Diskussion hatten. Ich weiß auch, dass ich gesagt habe, Saquon Barkley wird wahrscheinlich am meisten verdienen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist jetzt auch der Fall und zwar auch nicht gerade, also vor allem im Vergleich zu Henry jetzt, nicht knapp.
Also für was Garantien vor allem angeht. Ich glaube, Gesamtvolumen ist Jacobs drüber, oder? Aber Jacobs hat halt kaum, also hat er nur Garantien für quasi ein Jahr.
Ja, genau. Ich habe jetzt vor allem Durchschnittsgehalt, aber da geben sich Barkley und Jacobs auch nicht viel, aber Derrick Henry liegt halt klar drunter mit Stand jetzt.
Genau, ja, das Alter natürlich. Genau, klar, ein Faktor.
Klar, da spielt das Alter eine Rolle und da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber auf den ersten Blick einfach eine sehr geile Verpflichtung, weil du hast jetzt irgendwie zwei der produktivsten Rusher, also zum einen einer der besten Running Backs sozusagen, einer der besten Runner der letzten Jahre und einen der besten Rushing Quarterbacks der Liga in einem Backfield.
Und dann, wenn man es dann noch erweitert, ich meine, da muss man abwarten, wann der wieder zurückkommt, aber dann noch Keaton Mitchell mit dazu, so als Thunder Lightning.
Blitz und Donner, genau. Ja,
und für Henry ja spezifisch auch gerade der Übergang von dieser Situation in Tennessee zu dem, was er jetzt hier in Baltimore hat. Und gerade auch die Ravens, die eben nicht mehr strikt in diesen engen Formationen leben, sondern mehr Räume auch fürs Run-Game kreieren, auch durchs Passing-Game. Natürlich die Gefahr, die von Lamar Jackson als Runner. ausgeht. Derrick Henry letzte Saison auch wieder über ein Drittel seiner Runs in eine Stacked Box gelaufen. Gus Edwards hatte eine ähnliche Quote in Baltimore. Deswegen bin ich gespannt, ob sie es schaffen, Henry noch mehr Räume zu kreieren. Mhm. Aber vor allem der Punkt ist halt, selbst wenn's wie viele Stacked Boxes und sowas sind, die Ravens eben zum einen mit der Offensive Line und zum anderen auch mit dem, was Lamar Jackson ist, kreieren halt trotzdem offene Räume für ihre Running Backs. Also die Ravens letztes Jahr haben die Liga in Yards pro Run vor Kontakt angeführt. Das ist halt kein Vergleich zu dem, was Henry letztes Jahr in Tennessee hatte. Und qualitativ, da haben wir auch drüber gesprochen in der Free Agents Preview für die Offense, qualitativ war Henry ja immer noch da letztes Jahr. Also der war unter allen Running Backs mit mindestens 75 Carries immer noch Platz 9 in Yards nach Kontakt pro Run, Platz 4 in Missed Tackles Forced, Platz 3 in Runs über 15 plus Yards. Also, und das eben mit einem Rookie-Quarterback, mit einem überschaubaren Passing-Game, mit einer der schlechtesten
Offense. Ja,
genau.
Einer ganz miesen Offense.
Deswegen, Baltimore fehlt jetzt noch für mich der Nummer-1-Receiver. Wenn sie den, und den könnten sie mit ihrem Erstrunden-Pick auch wirklich finden, wenn sie das wollen, weil ich glaube, der Spot könnte ganz gut sein dafür, ja, dann ist es halt wieder eine wahnsinnig spannende Offense.
Allerdings birgt das auch so ein kleines Risiko, finde ich, weil Derrick Henry hatte Volume wie kein anderer Back in der Liga. Ja. Ich glaube, der steht bei über 300 Rushing Attempts pro Saison in den letzten 5 Jahren im Schnitt. Das ist ein anderes Level. Und er ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Ich hoffe halt sehr, dass er dieses Niveau auch nur ansatzweise halten kann, was er die letzten Jahre hatte oder auch noch letztes Jahr hatte. Aber die Gefahr besteht natürlich, gerade bei Running Backs, dass sie dann einfach gegen diese sprichwörtliche Wand laufen sozusagen und dann die Production in den Keller geht. Das haben wir schon häufig gesehen. Es gibt ein paar Running Backs, die sich da irgendwie vorwahren konnten oder bewahren konnten. Mhm. Aber das kann natürlich auch hier passieren.
Ja, deswegen ist der Vertrag halt, denke ich, auch so, wie er ist. Also ich habe jetzt nur die Garantien bisher gesehen, nicht die genaue Struktur, aber die Garantien legen halt schon nahe, dass Baltimore nach einem Jahr da auch wieder rauskommt.
Ja, aber ich finde es halt insofern auch eine geile Verpflichtung, weil wir haben ja gestern auch noch mal kurz darüber gesprochen, Christian Wilkins, wo ist die sportliche Ambition? Das sieht aus wie ein Money-Move sozusagen. Und Derrick Henry hätte vielleicht bei irgendeinem anderen Team auch ein paar Millionen oder ein bisschen mehr kassieren können, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber er geht halt ganz bewusst, würde ich sagen, ja, zu einem Contender-Team, weil der Mann war jetzt lange genug bei einem Team. Ja, sie waren mal nah dran, die Titans. Aber das ist jetzt im Spätherbst seiner Karriere oder im Herbst seiner Karriere nochmal ein Move zu einem absoluten Contender-Team. Kein riesiger Vertrag. Und jetzt nochmal angreifen und jetzt nochmal irgendwie die Karriere veredeln wollen. Und das gefällt mir halt natürlich irgendwie besonders gut.
Ja, und vielleicht ist sogar die Aussicht halt darauf, dass du eben in Baltimore, also wenn du als Running Back nach Baltimore kommst, weißt du ja, dass du keine 300 Carries haben wirst. Egal.
Die wird er nicht bekommen, auf gar keinen Fall.
Also es kann ja aber auch ein Pro-Argument sein, eben mit Blick auf sein Alter, mit Blick auf das, was er jetzt schon auf dem Tacho hat, in puncto Carries, in puncto Hits natürlich auch, die er eingesteckt hat über die Jahre, nach Baltimore zu kommen und zu wissen, also zum einen werde ich wahrscheinlich häufig mehr Räume kriegen als in so ziemlich jeder anderen Offense, eben durch die Art, wie diese Offense funktioniert, durch Lamar Jackson. Und zum anderen muss ich den Ball halt auch nicht 280, 300 Mal tragen, sondern vielleicht habe ich 200 Carries und bin damit deutlich effizienter sogar.
Also es sind einige Running Backs jetzt schon untergekommen. Wir haben gerade Joe Mixon besprochen, Henry, Barkley, Swift, Jacobs, Pollard. Mhm. Alle neue Teams gefunden. Und Aaron Jones reiht sich da jetzt auch mit ein. Denn Aaron Jones, brisanter Wechsel, geht zu den Vikings.
Mhm. Ja, das hat auch nicht lange gedauert. Und ich bin mir sicher, dass die Tatsache, dass es Minnesota ist, da eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat. Vor allem eben auch mit den Finanzen. Nach allem, was wir wissen, die Packers wollten ja von ihm, dass er einer Gehaltskürzung zustimmt. Also die Packers sind zu ihm gekommen und haben gesagt, ey, wir wollen, wir wollen dich behalten, aber für weniger Geld so. Und wahrscheinlich wäre er irgendwo so bei zwischen 5 und 6 Millionen gelandet mit dem, was die Packers ihm vorgelegt haben. Das hat er abgelehnt und unterschreibt jetzt für ein Jahr 7 Millionen bei den Vikings. Und das ist ja keine 24 Stunden nach der Entlassung dann in Green Bay. Also ich glaube, das war schon hier ein Faktor, der da mit irgendwie reingespielt hat. Ich mag den sportlichen Fit aber extrem. Also in der Offense, sowohl in der Offense als aber auch mit Ty Chandler zusammen im Backfield. Hast du Chandler als den explosiven Runner, Jones mehr als den konstanten, plus diese so underneath Receiver und alles, was er da machen kann. Das ist auch ein richtig spannendes Duo. Also wir haben ja das Thema so ein bisschen schon Teams, die sich für Rookie-Quarterbacks vorbereiten. Aaron Jones ist, glaube ich, so also wenn du mir sagen würdest, Adrian, gib mir 5 oder gib mir 3 Running Backs, die der bestmögliche Freund eines Rookie-Quarterbacks sein können, Aaron Jones wäre bei mir wahrscheinlich dabei. Einfach wegen dem, was er auch als Receiver und insgesamt für eine Offense machen kann.
Und damit sind die Top-Running Backs eigentlich alle vom Markt. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, nachdem es so schlecht aussah für Running Backs die letzten 1-2 Jahre, Running Backs matter again? Ist der Running Back-Markt zurück? Mit dem ersten Blick könnte das natürlich so den Anschein machen, aber ich würde behaupten, nee, ist er nicht. Mhm. Weil, also, wir müssen mal, guckt mal, welche Spieler da jetzt zur Verfügung standen.
Ja.
Das sind absolute Top-Running Backs. Ja, der ein oder andere vielleicht schon etwas älter, aber Josh Jacobs zum Beispiel, der ist noch nicht so alt und war vor einem Jahr Rushing Champion in der NFL. Mhm. Hatte jetzt ein relativ mieses Jahr, okay, aber Derrick Henry, der wahrscheinlich der beste Running Back oder zumindest der produktivste Running Back, so wenn man die letzten 5 Jahre anschaut, mit Christian McCaffrey irgendwie zusammen. Diese Running Backs hätten vor, keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahren jeder einzelne, glaube ich, einen neuen Top-Vertrag auf der Position bekommen.
Hm, das ist so ein bisschen der Punkt für mich auch. Also ich finde, man kann es in beide Richtungen so ein bisschen argumentieren. Ich schließe erstmal oder knüpfe erstmal das an, was
ich habe gleich noch einen zusätzlichen Punkt, der nicht so richtig mit dem Running Back-Markt zu tun hat, was ich aber auch eine spannende Entwicklung finde, wo ich glaube auch wirklich, dass es eine Entwicklung ist, aber ich glaube, in anderen Jahren hätten die ganz andere Verträge bekommen, die Jungs.
Also genau, es sind halt ein paar Faktoren, die zusammenkommen. Also zum einen, das haben wir ja schon ein, zwei Mal auch gesagt, diese Kombination aus, es ist eine außergewöhnlich starke Free-Agency-Klasse und eine vergleichsweise schwache Draft-Klasse auf der Position. Ja. Dass diese beiden Sachen in einer Offseason zusammenkommen, ist natürlich ein gewichtiger Faktor hier.
Aber es unterstreicht gefühlt nur noch meinen Punkt.
Genau, es unterstreicht deinen Punkt. Ich finde, man kann einen Punkt dahingehend machen, dass ja trotzdem, also wenn wir jetzt eine extreme, keine Ahnung, diese Running Backs don't matter und so weiter, diese ganze Sache noch extremer gegangen wäre, dann könnte man ja immer noch einen Case machen, dass Teams selbst in dieser Situation jetzt nicht Running Backs priorisieren würden auf dem Markt. Also dass trotzdem diese ganzen Running Backs so schnell vom Markt gehen, zeigt ja, dass die Teams zumindest diese Position als wichtig genug erachten, um nicht in eine Situation zu kommen, wo man dann halt irgendwen startet, sondern dann doch lieber einen dieser Backs eben haben will und das entsprechend priorisiert. Ja. Was den Running Back Markt generell angeht, bin ich voll bei dir. Das ist jetzt kein Durchbruch oder sowas. Also ja, es gab diesen Run auf diese Running Backs jetzt und die haben alle schnell neue Teams gefunden. Aber dann hätte man ja eben, wenn wir das als Durchbruch bezeichnen würden, wenn sowas, damit wir über sowas sprechen, hätte man ja gerade auch mit diesem Cap-Sprung, den wir hatten, hätten wir ja mehr Backs haben müssen, die am oberen Limit des Markts
kratzen. Ja, vor allem diese Backs.
Genau, also, dann hätte halt Barkley den neuen Top-Vertrag kriegen müssen, genau. Und Jacobs irgendwie wäre in die Richtung gegangen. Und das ist halt nicht passiert. Deswegen, glaube ich, ein bisschen gemäßigt muss man es betrachten. Aber man kann schon trotzdem den Takeaway mitnehmen, dass die Teams eben gesagt haben, wir wollen ja aber schon dann einen von diesen Backs haben. Also wir ignorieren diese Position jetzt nicht einfach so rigoros, dass wir dann sagen, ja gut, dann werden wir halt keinen von denen kriegen, dann draften halt einen in der 4. Runde, auch egal.
Ja, da spielt natürlich die Qualität dann im Draft eine große Rolle. Aber ich glaube, auf jeder anderen Position, wenn die Gemengelage so gewesen wäre wie jetzt bei den Running Backs, solche Top-Spieler, erhöhter Cap-Space, schlechter Draft, hätten wir hier diverse Rekordverträge oder zumindest,
zumindest
eine neue Nummer 1, eine neue Nummer 2, irgendwie sowas auf der Position gesehen, was die Kohle angeht. Aber ich finde, es gibt noch einen weiteren Takeaway, weil guck dir mal die Teams an, die sich dazu entschlossen haben, auf die Top-Running-Backs zu gehen. Und ich spreche ganz bewusst von Barkley, Jacobs, Henry, der klaren Top 3.
Ja.
Das sind alles Contender-Teams. Ja. Oder zumindest mit Green Bay ein Team, wo jetzt das Fenster aufgeht. Und gerade bei den Eagles und den Ravens finde ich sehr, sehr spannend, weil da wurde jetzt jahrelang die Strategie gefahren, nee, wir brauchen keinen Top-Running-Back, wir brauchen keine klare Nummer 1, sondern lösen das über mehrere Backs, verteilen irgendwie die Last auf mehrere Schultern.
Was man ja also fairerweise sagen muss, was ja funktioniert hat. Also das waren ja über Jahre 2 der produktivsten Rushing Offenses in der NFL, egal nach welcher Metric man geht.
Ja, wobei ich, also letztes Jahr bei den Eagles, naja.
Letztes Jahr bei den Eagles nicht, aber das lag ja halt mehr am Quarterback als am Running Back, würde ich sagen.
Also ich fand, dass die Eagles in den Jahren vorher irgendwie wie soll ich das sagen, dass die Unberechenbarkeit, was das Backfield angeht, größer war. Bei den Ravens, die hatten, also hat das funktioniert? Das hat wegen Lamar Jackson funktioniert.
Genau, oder aber das ist ja das Argument irgendwo, dass du halt sagst, wir haben Lamar Jackson, Gus Edwards läuft für uns für 5 Yards pro Run und
genau, aber Ahnung, was egal, ist, wenn ein Henry da jetzt reinkommt als Upgrade? Läuft der vielleicht für noch mehr Yards?
Das ist ja die Überlegung. Und das ist ja auch der Grund, warum die Ravens damals J.K. Dobbins in der 2. Runde gedraftet haben.
Eben.
Mit der Idee, wenn wir da, also wir kriegen von, das ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber wir kriegen von random Running Back X, kriegen wir knappe 5 Yards pro Run. Wenn wir jetzt einen richtig guten da reinpacken, was kriegen wir dann? Mit Dobbins hat es halt nicht so richtig funktioniert, verletzungsbedingt. Aber das ist halt die spannende Frage irgendwo.
Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass sie sich einen holen, der fast nie verletzt war.
Das kann durchaus sein.
Also gerade bei den Ravens würde ich das schon auf jeden Fall für ein Argument.
Ja, und man muss ja auch überlegen, also auch der Stil. Ich finde, bei den Eagles passt halt Barkley so gut rein, weil Barkley, habe ich ja auch gestern schon gesagt, Barkley für mich halt noch mehr der Running Back ist, der mehr ideales Blocking braucht, damit seine Qualitäten so richtig rauskommen als Runner. Mhm. Bei den Ravens, die halt Downhill als Rushing-Team sein wollen und den Lamar-Faktor haben, passt Henry für mich halt super rein. Weil du halt so einen Back hast, der dann der vertikal beschleunigen kann. Plus, du kannst als Defense nicht voll auf ihn gehen, weil du musst halt überlegen, behält jetzt Lamar Jackson den Ball oder kommt jetzt dieser Derrick Henry hier durch die A-Gap durchgewalzt. Das macht es halt, finde ich, den jeweiligen Fit, Barkley Eagles und Henry Ravens, auch nochmal jeweils sehr, sehr gut.
Wir müssen über die Steelers sprechen. Die Steelers waren dann doch noch aktiv am zweiten Tag, haben sowohl einen Spieler geholt, aber auch einen abgegeben. Diontae Johnson, Wide Receiver, geht per Trade nach Carolina. Aber auch hier bekommt man ein bisschen was zurück.
Ja, es ist der typische, wir wollen uns so oder so von ihm trennen, Trade, in beide Richtungen.
Ja.
Der Preis nämlich ist ein Spieler- und Late-Round-Pick-Tausch letztlich. Die Panthers bekommen Diontae Johnson von den Pittsburgh Steelers und Pick Nummer 240, das ist der Siebtrunden-Pick der Steelers. Und die Steelers bekommen im Gegenzug Cornerback Dante Jackson und Pick Nummer 178, das ist der Sechstrunden-Pick der Panthers. Und ich muss sagen, ich verstehe den Trade deutlich mehr aus Panthers Sicht. Capit spielt natürlich irgendwo eine Rolle, aber in Summe sparen die Steelers da nicht mal wahnsinnig viel, weil sie sparen zwar 10 Millionen gegen den Cap durch die Johnson-Entlassung oder beziehungsweise den Johnson-Trade, dadurch, dass der Vertrag rauskommt, schlucken aber auch nochmal knapp 6 Millionen Dead Cap und sie übernehmen ja den Dante Jackson-Vertrag, so rum. In Summe sparen sie nur ungefähr $500,000 gegen den Cap, wenn man jetzt das gesamt abrechnet. Also die Cap-Einsparung ist gar nicht so groß, sie verlagern halt, wo sie investieren, okay. Aber Diontae Johnson ist ja einfach ein guter Receiver.
Ja.
Und Pittsburgh ist jetzt für mich nicht unbedingt in der Situation, dass sie in erster Linie Cap-Space kreieren sollten oder dass ich halt sage, sie sind offensiv so gut aufgestellt, dass man halt diese Cap-Umverteilung macht und sagt, ja gut, dann lieber in den Corner. Und offensiv, das passt auch so, weil ich finde, Receiver ist jetzt schon ein sehr eklatantes Thema ohne Diontae Johnson für Pittsburgh. Und ich finde auch Johnson, auch letztes Jahr wieder 13 Spiele ja zwar nur gemacht, hatte mit ein bisschen Verletzung zu kämpfen, aber 86 Targets, 51 Catches, über 700 Yards, über 14 Yards pro Catch, 5 Touchdowns gehabt. Das Jahr davor, wo er ja alle 17 Spiele gemacht hat, war ja dieses Target-Volume-Monster, 141 Targets, 86 Catches. Er ist für mich der primäre Chain-Mover dieser Offense. Und er ist ein richtig guter Route-Runner.
Aber da hat es doch hinter den Kulissen ordentlich rumort. Also,
ich glaube auch, dass das, da wäre ich auch noch drauf gekommen.
Da gab es auch mehrfach in der Saison auch Berichte. Genau,
dass das halt ein maßgeblicher Grund dafür war, dass die Steelers sich in die Richtung entscheiden. Weil ich finde, sportlich gesehen, bin ich hier ganz klar auf der Panthers-Seite von diesem Trade. Und sportlich gesehen, ich meine, was haben wir über die Panthers das ganze Jahr über gesagt? Die brauchen dringend, dringend Leute, die Separation kreieren können. Und ich mag den Trade hier noch deutlich mehr, als wenn sie auf Judy zum Beispiel gegangen wären, weil ich Diontae Johnson auch einfach für den besseren Spieler halte. Weil ich finde, Diontae Johnson ist noch konstanter als Route Runner. Und die Panthers investieren halt generell weiter, um Bryce Young eine Chance zu geben. Und das finde ich grundsätzlich ist der richtige Weg. Die Steelers-Seite, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, Johnson grundsätzlich abzugeben, wenn wir halt an einem Punkt da waren, wo es halt so hinter den Kulissen nicht gepasst hat, dass du das halt machen musst. Dann kriegen sie wenigstens einen Starting Corner im Gegenzug zurück. Ich denke, Dante Jackson wird der Starter gegenüber von Joey Porter dann sein. Aber auch hier muss man ja sagen, das war halt ein Cut-Kandidat in Carolina. Also ich denke, wenn sie diesen Trade nicht machen, dass Jackson wahrscheinlich gecuttet worden wäre. Das heißt für mich auch hier ein Win für die Panthers, dass sie dann Jackson in diesen Trade einarbeiten können und dadurch natürlich der Preis letztlich runtergeht.
Ja, die Panthers dürfen aber dann für mich gerne noch mehr machen auf der Position, vor allem, wenn sie nicht nur in der Mitte des Feldes arbeiten wollen, weil irgendjemand Outside wäre schon ganz gut. Aber lass uns noch bei den
ja. Also für mich, ganz kurz vielleicht, weil für diese Thematik, also die Panthers haben ja jetzt eben mit den Trades, die sie gemacht haben, mit dem Burns-Trade, sie haben ja jetzt natürlich keinen First-Rounder, klar, aber sie haben 33 und 39, also den ersten Pick der zweiten Runde und dann den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pick der zweiten Runde, genau, und den ersten der dritten natürlich auch. Für mich war 33 immer so eine Position, wo sie vielleicht so eine Art Receiver hätten holen können, so eine Art Route-Runner-Underneath-Receiver. Jetzt switcht es für mich so ein bisschen und ich kann mir jetzt mehr vorstellen, dass sie vielleicht mit 33 sogar noch mal vielleicht sogar eine andere Position angeht, vielleicht irgendwas nochmal Offensive Line, weiß ich nicht. Aber dann mit 39 potenziell einen großen Receiver, einen Outside-Receiver holen. Und Das kann von der Strategie her gar nicht so doof sein.
Wir müssen aber noch bei den Steelers kurz bleiben, weil die haben zwar Deontay Johnson abgegeben, aber einen neuen Middle-Linebacker, einen Inside-Linebacker bekommen, nämlich Patrick Queen.
Ja, war er nicht das Team, das ich auf dem Radar hatte für Queen, muss ich ehrlich sagen. Der Need
du hattest ist, die Steelers nicht bei einem Inside-Linebacker auf dem Schirm?
Ja, nee, Moment, ich dachte halt, also ich dachte nicht, dass sie...
Für mich gibt es zwei Teams in der NFL, die immer im Rennen sind für Inside-Linebacker oder um viel Geld für Inside-Linebacker zu bezahlen, das sind die Bears und die Steelers.
Fair, aber Pittsburgh ist halt eigentlich nicht so ein spendierfreudiges Team in den ersten Tagen
der Agency.
Und hier war der Disconnect für mich. Ich dachte, dass Patrick Queen deutlich mehr Geld kriegt. Es sind aber nur 3 Jahre. Es sind bis zu 41 Millionen Dollar. Und so wie die Struktur, die ich bisher gesehen habe von dem Vertrag, ist ein Signing-Bonus über 11,5 Millionen. Und sein Basisgehalt 2024 ist auch garantiert. Das sind 2,25 Millionen. Sind in Summe knapp 13 Millionen. Das heißt, Pittsburgh kommt wahrscheinlich auch relativ easy sogar nach einem Jahr wieder raus aus dem Vertrag, wenn sie das wollen. Und auch vom Gesamtvolumen her einfach ist dieser Deal deutlich unter dem, was ich gedacht hatte, für Patrick Queen. Der Need ist auf jeden Fall da. Also Pittsburgh hatte letztes Jahr bestenfalls solides Linebacker-Play, häufig eher weniger. Cole Holcomb war der eine Starter, der hat die halbe Saison verpasst. Dann haben sie ja Quan Alexander noch geholt und solche Leute. Da jetzt Queen reinzupacken im Zusammenspiel mit dieser starken Defensive Line, wo Queen auch Räume kriegt, wo er mit seinem Tempo arbeiten kann, finde ich, ist ein super Fit. Also finde ich sehr, sehr gut. Klar, der Rivalry-Faktor ist natürlich für uns schön, für Ravens-Fans nicht so. Aber sowas, so eine Thematik noch für dieses Ravens-Steelers-Spiel dann zu kriegen, ist natürlich auch nicht schlecht. Ich mag den Fit total und ich finde, das ist ein extrem guter Vertrag für Pittsburgh.
Die Eagles haben einen alten Bekannten zurückgeholt, nämlich CJ Gardner-Johnson. Er ist zurück in Philadelphia.
Ja, Eagles sind natürlich auch, die sind kein Team, was in Linebacker investiert, aber die müssen was in der Mitte der Defense machen. Ja. Linebacker wäre da so der erste logische Spot, aber Gardner-Johnson hilft ja in dem Bereich auch wenn er kein Linebacker ist. Sind 3 Jahre bis zu 33 Millionen Dollar. Garantien habe ich jetzt hier noch keine gesehen. Was das Gesamtvolumen angeht, ist es ein relativ solider Deal, wenn man bedenkt, dass er ja eigentlich für ein Jahr bei den Lions unterschrieben hat, um sich für jetzt einen großen Vertrag in Position zu bringen und dann ja aber fast die ganze Saison verpasst hat, verletzungsbedingt. Das heißt, er hat ja nur 3 Spiele gemacht letztes Jahr. 2022, das Jahr davor, war er richtig gut für die
Eagles. Zumindest in der Regular Season. Er hat dann noch Playoffs gespielt.
Genau, ja, genau. 2022 war er dann richtig gut für die Eagles, hat da auch im Slot und in der Box viel gespielt. In der Rolle wird er wahrscheinlich, ziemlich direkt wieder reingehen. Und wir meinen, ja, jetzt Outside Corner ist für mich immer noch ein Thema bei den Eagles. Sie haben ja Zach Bourne auf Linebacker noch geholt. Das heißt, so ein bisschen was haben sie da ja zumindest gemacht. Aber so die Eagles-Defense nimmt so langsam Formen an. Bryce Huff natürlich als der zentrale, größte Neuzugang.
Wir haben jetzt mehrfach schon über die Dolphins gesprochen und wie sehr sie aufräumen, vor allem in der Defense. Aber sie haben jetzt auch jemanden dazugeholt, nämlich einen neuen Edge-Rusher mit Shaquille Barrett.
Ja, den Deal mag ich sehr. Ist für mich wahrscheinlich aus Value-Perspektive so ziemlich das Beste, was an Tag 2 passiert ist. Miami hat zwar 2 gute Pass-Rusher, aber zum einen haben sie ihren besten Rotational-Pass-Rusher verloren mit Andrew Van Ginkel. Und zum anderen kommen die ja beide, also Chubb und Jalen Phillips, von größeren Verletzungen zurück. Und wer weiß, wann die wieder bei 100% sind. Chubb hat sich Ende Dezember ja erst das Kreuzband gerissen. Mhm. Also da muss man eigentlich davon ausgehen, dass der locker die erste Hälfte verpasst der Saison. Und bei Phillips war es ein Achillessehnenriss im November. Also auch das könnte ihn Teile der Saison kosten. Das heißt, du musstest da was machen. Barrett ist immer noch ein produktiver Spieler. Nicht mehr der Spieler, der er vor 3-4 Jahren war, aber immer noch einer, der dir 40, 50 Quarterback-Pressures geben kann. Und idealerweise halt jemand, der für Miami in Woche 1 starten kann und dann schrittweise mehr in die Rotation rutscht, wenn Chubb und Phillips zurückkommen. Der Deal ist ein Jahr bis zu 9 Millionen Dollar. Also wie gesagt, finde ich vom Value her sehr, sehr gut für Miami.
Dann sind wir bei Tampa Bay. Die Buccaneers haben mit einem ihrer Gesichter der Franchise verlängert, würde ich sagen. Levante David bleibt nämlich bei den Buccaneers.
Ja, so langsam, glaube ich, deutet doch einiges darauf hin, dass der seine Karriere da auch beenden wird. Die letzten zwei Jahre war es so, vielleicht geht er doch noch woanders hin. Aber es ist nochmal ein Einjahresvertrag bis zu 10 Millionen Dollar. David ist nach wie vor ein wichtiger Spieler in dieser Bucks-Front, die ja wahrscheinlich Devin White, denke ich, nicht zurückbekommen wird. Umso mehr eher so der stabilisierende Faktor natürlich. Ja, und die Bucks bleiben auf diesem Kurs, dass dieser Versuch, halbwegs das zu konservieren, was sie letztes Jahr hatten. Und das kann kurzfristig funktionieren. Mein ein Jahr für Lavonte David, ich glaube, da machst du nicht viel falsch.
Die Falcons haben auch nicht viel falsch gemacht. Vor allem haben sie, wie ich finde, etwas sehr richtig gemacht, nämlich meinen Free-Agency-Sleeper verpflichtet. Mhm. Mit Daniel Mooney, der zu den Falcons nach Atlanta und zu Kirk Cousins geht.
Mhm. Ja, ich mag den Fit sehr. Ich muss aber auch sagen, für einen Sleeper, und ich bin da bei dir, 3 Jahre, 39 Millionen, 26 garantiert.
Nach so einem Jahr vor allem, ja.
Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist Mooney in puncto Receiver-Qualität eher eine 3 als eine 2. Und da finde ich das schon sehr, sehr viel Geld.
Er kann aber gut und also wir haben darüber diskutiert, ob er bei den Bears eine 1 werden kann, nachdem er eine starke 2 war. Das konnte er nicht. Aber eine gute 2 kann er immer noch werden. Und er muss ja hier aus Receiver-Perspektive nicht unbedingt eine 2 sein.
Das ist halt der Punkt. Also er ist wahrscheinlich die 4 in dieser Offense, wenn wir realistisch sind. Also du hast Drake London, du hast Kyle Pitts und du hast Bijan / Running Back, wer auch immer. Also ne,
ja, aber findest du es so teuer? Also ja, es ist, ich hätte weniger, glaube ich, erwartet, aber ich finde es jetzt auch nicht. Also
es ist halt der Gabe-Davis-Vertrag mit besseren Garantien.
Ja, und das finde ich in Ordnung. Gabe Davis hat nichts gemacht, außer ein paar lange Bälle in den Playoffs gefangen. Gabe Davis hatte nicht eine Saison wie die Top-Saison von Daniel Mooney.
Das stimmt. Mooney ist für mich wie realistisch denkst du, dass Mooney eine gute
die bessere
Nummer
Saison
zwei,
hat?
Nee, eine gute Nummer 2 wird.
Also aus Wide-Receiver-Zählweise? Mhm. Oh, doch. Bin ich optimistisch. Was soll ich jetzt sagen? Ja oder nein? Die Frage, oder?
weil da gehen wir halt, glaube ich, einfach auseinander. Für mich sind es halt beide, Gabe Davis und Daniel Mooney, eher High-End Nummer 3 Receiver.
Aber Gabe Davis hatte die beste Möglichkeit, eine absolute Top Nummer 2 zu werden, mit sehr gutem Quarterback, mit einer sehr guten Nummer 1, in einer guten Offense. Und er war es nicht. Daniel Mooney.
Aber deswegen sage ich ja auch, es sind beides für mich halt High-End Nummer 3 Receiver.
Daniel Mooney hatte noch nie einen Quarterback wie Kirk Cousins.
Das ist fair.
Das will ich erstmal sehen. Doch, da bin ich, da bezahle ich lieber Daniel Mooney die gleiche Kohle wie Gabe Davis.
Vielleicht bin ich bei Mooney auch zu tief, zu negativ, ich weiß nicht, aber für mich ist Mooney. Für mich ist Mooney letztlich eine ähnliche Rolle wie Gabe Davis, auch wenn es ein anderer physischer Receiver, also anderer Bodytype ist. Aber in erster Linie halt einer, der so dein Deep Receiver irgendwie sein kann.
Ja, das absolut. Ganz anderer Spielertyp. Aber ja, also Gabe Davis, ich meine, ich habe vor 1-2 Jahren noch sehr hoch von ihm gesprochen und sehr viel erwartet, aber halt wenig bekommen. vielleicht ist da auch so die Enttäuschung, die aus mir herausspricht.
Letztlich ist es wahrscheinlich, so wie wir jetzt auch hier drüber sprechen, unterstreicht es wahrscheinlich, dass es relativ gerechtfertigt ist, dass die quasi den gleichen Vertrag haben.
Wahrscheinlich.
Ich bin mal sehr gespannt. Also von der Rolle her, jetzt müssen wir mal gucken, was mit Ridley passiert heute, ob Ridley in Jacksonville bleibt. Von der Rolle her könnte es ja durchaus vergleichbar sein, wenn Ridley bleibt, weil dann sind sie beide irgendwie bestenfalls das Nummer 3 Target in ihrer jeweiligen Offense.
Ja.
Vielleicht sogar nur das Nummer 4 Target. Und wahrscheinlich in einer ähnlichen Rolle. Also vertikaler Receiver, Big Play Receiver. Dann mal gucken. Okay, dann hätten wir wirklich einen guten Case, um zu gucken, wer die bessere Saison hat.
Mhm. wo ich dir gerade sehe, wie gut finden wir den Hunter Renfrow-Vertrag, der nochmal 3 Millionen mehr kassiert im Schnitt als die beiden. Naja, anderes Thema. Anderer Receiver, Devontae Parker, nicht mehr bei den Patriots war zuletzt, ne?
Mhm.
Ja, klar. Aber nicht besonders auffallend, ist jetzt in Philadelphia.
Ja, also das ist natürlich ein totaler Low-Risk-Deal, ist ein Vertrag über ein Jahr, der die Eagles nur 1,2 Millionen Dollar kostet, weil die Patriots die restlichen 3,5 Millionen bezahlen. Parker ist halt überhaupt kein Separator, das kann er halt gar nicht. Auch, also wenn du so diese Advanced Separation Stats und sowas anguckst, ja, ist seit Jahren immer einer der 3, 4 schlechtesten Starting Receiver in der NFL. Er ist halt Big-Body-Receiver, Catchpoint-Receiver. Wir wissen, dass Jalen Hurts keine Angst vor solchen Passfenstern hat, den da reinzuwerfen. Und er ist halt eine klare Nummer 3. Er rückt ja quasi in die Rolle, die Julio Jones letztes Jahr noch teilweise für die Eagles hatte. Und in der Rolle, keine Ahnung, kann er dir wahrscheinlich 400 Yards und 2, 3 Touchdowns oder sowas geben.
Ja.
Ist für mich auch so eine typische Situation, wenn Devontae Parker deine Nummer 2 ist, dann hast du wahrscheinlich ein Receiver-Problem. Wenn er deine klare Nummer 3 ist und wenn wir Dallas Goedert noch mit dazu nehmen, deine Nummer 4 ist, dann sieht deine Skillgruppe wahrscheinlich ganz gut aus.
Dann sprechen wir über Mike Gesicki, den Tight End, der nämlich jetzt bei den Cincinnati Bengals spielt.
Mag ich sehr, den Fit. Also ich weiß noch, dass hatten wir nicht letztes Jahr sogar noch hier die Diskussion mit Irv Smith, als der zu den Bengals gegangen ist? Weil du noch
bestimmt,
relativ hoch
ich als
warst
großer Irv Smith-Fan,
und
bestimmt
ich in seit Jahren,
hatten wir die Unterhaltung. Ja,
also ich weiß, dass ich vor 2, 3 Jahren noch mit Vikings-Fans damals diskutiert habe, weil ich ja gesagt habe, Irv Smith gibt den halt endlich mal auf, das wird nichts mehr.
Ja.
Und dann haben es die Bengals ja auch noch mal versucht letztes Jahr. Das zieht sich ja durch jetzt, dass sie einen Receiving-Titan suchen seit Jahren. Es war CJ Uzama, dann war es Hayden Hurst, jetzt war es Irv Smith.
Ja, sie hätten einfach Uzama halten sollen, bin ich der Meinung. Aber
kann gut sein, ja. Aber ich finde, Gesicki könnte für diese Receiving-Rolle tatsächlich der attraktivste der bisher sein, weil der,
ja,
also
total.
Sind wir ehrlich, Gesicki ist letztlich ein großer Slot-Receiver. Was ja auch dahingehend passt, dass die Bengals Tyler Boyd wahrscheinlich verlieren. Das heißt, diese Rolle wird ja so ein bisschen vakant. Und das ist keine überspitzte Formulierung bei Gesicki. Gesicki, ich habe die Zahlen mir nochmal extra angeguckt, der hat letztes Jahr 71% seiner Pass-Play-Snaps im Slot gespielt. Also der war de facto ein Slot-Receiver. Und dann nochmal 18,6 Outside. Gesicki hat bei Pass-Plays letztes Jahr nur 10% Inline gespielt, wo halt ein klassischer Tight-End sich häufig aufhalten würde. Das heißt, der ist halt wirklich eigentlich ein großer Slot-Receiver und der hat die Größe, die Athletik, den Speed, um da eben auch ein Mismatch zu sein. Ich mag den Fit in der Offense. Ich glaube, das ist einer, der kann in dieser Offense 500, 600 Yards, 5 Touchdowns sowas haben. Das kann ich mir vorstellen.
Jetzt kommen wir zu einem Move, den ich nicht so wirklich nachvollziehen kann, den ich auch nicht ganz verstehe, ehrlicherweise. Und der mir auch ein bisschen Sorgen bereitet. Warum, können wir gleich drüber sprechen. Marcus Mariota geht zu den Washington Commanders.
Jetzt bin ich gespannt, warum er dir Sorgen bereitet. Also,
was ist der Plan? Vielleicht nimmst du mir ja die Sorgen.
Ich glaube, der Plan ist, dass sie dass sie mehr einen Veteran-Quarterback haben wollten für den Rookie, den sie draften werden. Das ist, denke ich, der Plan.
Richtig. Aber was passiert dann mit Sam Howell?
Ich glaube, dass Howell ein Trade-Kandidat ist, tatsächlich. Hm. Oder?
Ja, also meine Sorge wäre, dass sie Sam Howell entlassen. Obwohl, vielleicht ist es keine Sorge, vielleicht ist das Beste, was Sam Howell passieren kann. Und dann geht er zu Sean Payton und dann, naja.
Entlassen glaube ich nicht, weil dafür, also er kostet quasi nichts, das war der 5. Runden-Pick, der kostet dich quasi nichts. Ich glaube, da würden sie ihn eher als Nummer 3 behalten, tatsächlich.
Mit 3 Quarterbacks, ja.
Ja, oh, warum nicht? Ich meine, wenn du mit einem Rookie in die Saison gehst, vielleicht hast du lieber eine Absicherung mehr als weniger. Und ich denke halt, Howell könnte wirklich einer sein, der ein Trade-Kandidat ist. Vielleicht dann auch erst im Sommer, keine Ahnung. Aber es wird auch nach dem Draft noch Teams geben, die vielleicht gerne noch einen Quarterback hätten. Vielleicht auch nur eine bessere Backup-Lösung, keine Ahnung. Könnte ich mir schon vorstellen, dass der noch irgendwie ein Trade-Kandidat ist. Also Mariota ist ein Jahr 6 Millionen bis zu 10 maximal. So ein bisschen.
Wer ist besser, Marcus Mariota oder Sam Howell?
Ich würde Howell lieber haben. Also wenn ich jetzt einen starten müsste.
Ja,
ob er jetzt die bessere Option ist, wenn du ein Veteran-Backup für einen Rookie brauchst, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ja, aber da hat sich Marcus Mariota jetzt in den letzten Jahren auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert und großen Leadership-Qualitäten. Also,
ja, das ist absolut fair. Aber das ist, glaube ich, das Einzige, was hinter dem Move steht. Und ich würde da jetzt nicht zu viel reininterpretieren wollen Richtung Draft, aber ich bin ja eh schon
Zweite kleine Mini-Sorge sagen, dass sie keinen Quarterback mit dem ersten Pick
draften.
Nein, das glaube ich
nicht. Oder? Nein.
Nein, das kann ich nicht.
Aber ganz kurz war es in meinem Kopf. Ganz kurz.
Ja, okay, nee, das glaube ich nicht. Also dann wäre deine Theorie, dass Howell spielt und Mariota ihr Backup ist oder sowas dann.
Ja, irgendwie sowas. Und das würde ich selbst, das würde nicht mal ich begrüßen. Nein, das kann ich auch nicht verstehen.
Nein, das glaube ich nicht. Also ich bin ja eh schon, seit Kingsbury eigentlich da ist auf dem Dampfer, dass die Jaden Daniels an zwei nehmen. Hm. Weil ich glaube, dass Kingsbury einen Quarterback haben will, der möglichst viel Mobilität hat und auf die Art und Weise eben auch ein konstanter Faktor in der Offense ist. Und das ist halt Daniels, auch wenn May und Williams natürlich auch laufen können, aber Daniels dann doch nochmal auf einem anderen Level. Und wie gesagt, ich würde nicht zu viel in die Wahl des Bridge-Backup-Veteran-Quarterbacks interpretieren, aber Mariota ist natürlich auch eher die mobilere Richtung. Also vielleicht ja, stilistisch, total. Wenn sie sagen, wir wollen einen, der ähnlich ist unserem Rookie, den wir draften werden. Vielleicht ist es ja ein kleiner Fingerzeig Richtung Jaden Daniels.
Deshaun Watson hat auch einen kleinen Fingerzeig bekommen, weil wie sehr kannst du jemandem sagen, du, wenn du nicht lieferst, dann sind wir vorbereitet. Die Cleveland Browns haben nämlich einen neuen Backup-Quarterback und sein Name ist Jameis Winston. Und das ist, wie wir wissen, nicht der schlechteste Backup-Quarterback, den du haben kannst.
Nicht der schlechteste Backup-Quarterback, den du haben kannst, ja. Vor allem die, das Investment quasi ist ja so ein bisschen, also kann man ja so ein bisschen, ich weiß nicht, hattest du gedacht, dass Jameis Winston noch mal so ein Deal, der bis zu 9 Millionen Dollar wert sein kann?
Nee, hat mich schon überrascht, als ich das gesehen habe. Ja. Aber wie gesagt, es ist in meinen Augen eine ganz klare Ansage an Deshaun Watson.
Ich glaube auch. Also, vorsichtig formuliert, der Deal sind halt bis zu 8,7 Millionen Dollar. Ich glaube, Base sind um die 4. Der kommt natürlich als klarer Backup hier rein. Aber wir haben drüber gesprochen, das ist ein extrem wichtiges Jahr für Deshaun Watson. Die Browns haben weiter investiert in diese Offense, haben Jerry Jeudy geholt, die Offensive Line wird wieder besser sein als letztes Jahr, einfach weil sie da so viele Verletzungen hatten. Falls Watson schlecht ist und sich irgendwie nach 6, 7, 8, 9 Spielen abzeichnet, das funktioniert einfach nicht. Wir müssen irgendwie hier was versuchen. Also, letztes Jahr hatten wir die Joe Flacco-Story und ich rede jetzt hier rein sportlich betrachtet. Winston ist halt, ist ja gar nicht so unähnlich wie das, was Flacco letztes Jahr gemacht hat. So Ganzlinger, ich spiele hier befreit, da sind auch ein paar blöde Dinger mit drin, werden aber auch ein paar Big Plays drin sein. Und das gibt der Offense zumindest so ein bisschen einen Spark. Also von der sportlichen, sportlich gesehen, finde ich, gibt es da durchaus Parallelen, falls Watson nicht gut spielt. Und ich glaube, das wird ein Thema sein, das wir noch häufiger haben werden die nächsten Monate. Weil, ja, finanziell kommen sie jetzt nicht unbedingt raus aus dem Deal, aber wir haben auch gesehen, dass Teams durchaus bereit sind, Denver Broncos, sehr, sehr hohe Dead-Cap-Hits auch zu schlucken, wenn sie halt merken, okay, das funktioniert so einfach nicht mit diesem Quarterback, auch wenn wir den bezahlt haben. Das heißt, ich glaube, das ist wirklich ein, ich würde es schon Make-or-Break-Jahr nennen für Deshaun Watson.
Glaube ich auch. Glaube ich zu 100%. Und Jameis Winston sitzt in seinem Nacken. Das waren alle News von heute, beziehungsweise vom Free-Agency-Tag Nummer 2. Morgen am Donnerstag werden wir unsere reguläre Folge rausbringen, also kein Downset Short, mit unseren Gewinnern und Verlierern, also den frühen Gewinnern und Verlierern der Free Agency, werden da so ein bisschen Awards verteilen sozusagen, Gewinner und Verlierer küren. Und die kommt, wie Adrian schon gesagt hat, so gegen Mittag raus, also nicht wie gewohnt um 0 Uhr in der Nacht. Aber ansonsten, wir haben schon über die Leute gesprochen, die jetzt noch da sind. Also es könnte noch ein paar weitere Deals geben, aber so die ganz großen Namen sind weg. Calvin Ridley müssen wir drauf schauen.
Genau. Ridley, also ich bin
Tyron Smith relativ ist ja auch optimistisch. Noch da, ne?
Wie bitte?
Tyron Smith
ist noch da, ja. Ich bin relativ optimistisch, dass wir über Ridley morgen sprechen werden, weil ich, wie gesagt, denke, dass wenn dann das neue Liga-Jahr beginnt, heute 21 Uhr unserer Zeit, dass es nicht lange dauern wird. Also ich könnte mir gut vorstellen, zwischen 21 und, ich sage jetzt mal, 23 Uhr unserer Zeit passiert da was und in die eine oder andere Richtung. Und wie gesagt, dann könnte halt auch Marquise Brown zeitnah folgen, weil die Teams, die vielleicht an Ridley dran sind oder auf den Ridley-Markt warten, für die ist dann wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, aber für einige von denen, denke ich, ist Brown die alternative Option. Und dann sind wir halt wirklich so in der, dann haben wir noch so Chase Young, da wissen wir schon, Chase Young hat jetzt ja schon ein paar Team-Visits irgendwie. Ich glaube, Panthers, Saints, Titans habe ich irgendwo gesehen. Heißt aber auch, das kann durchaus ein paar Tage dauern. Und dann ja, sind wir bei Spielern wie Tyron Smith, wie DJ Reader, so diese Kategorie.
Chase Young wird zum neuen Jadeveon Clowney vielleicht, der ja übrigens auch noch auf Teamsuche
ist. Ja gut,
aber
Clowney,
aber das wissen wir, wird sich ziehen.
Da müssen wir hoffen, dass das bis zu den Division Previews fertig ist, wo Clowney hingeht.
Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.